Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sie hören jetzt das Programm Bibelseminar für alle mit dem Dozenten Dr. Roger Libby. Dieses Programm ist speziell für Sie konzipiert, wenn Sie sich tiefgründig und effizient mit biblischen Themen und Büchern auseinandersetzen möchten. Dr. Roger Libby, der Musik, Sprachen der biblischen Welt und Theologie studierte, ist Autor zahlreicher Publikationen und als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Sie hören jetzt einen Beitrag aus der Serie Das Buch Hesekiel. Möge der Herr Sie reichlich segnen beim Zuhören.
Timotheus 3, Vers 1.
Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach seinem Aufseherdienst trachtet.
Oder in der katholischen Übersetzung nach einem Bischofsdienst trachtet.
So begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher muss nun untadelig sein. Mann einer Frau.
Ja, also der Bischof muss Mann einer Frau sein.
Mit anderer Schrift geschrieben. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Der dem eigenen Hause gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält.
Noch Vers 5.
Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen?
Ja. Also das ist sehr, sehr deutlich. Ein Bischof, der nicht eigene Kinder hat und seine Familie nicht richtig vorstehen kann, wie soll der dieses Amt ausüben? So steht es in der Bibel, auch in der katholischen Bibel.
Kann man daraus,
wirklich der Hammer, oder?
Kann man daraus wirklich schließen, dass der verheiratet sein muss? Nein. Oder dass er nur eine Frau haben soll?
Ja, also das, was er gesagt hat, das 1 ist sperrgedruckt, ja? Oder kursiv,
wie war
das?
Ja, kursiv, ja.
Das bedeutet, es ist ein Zahlwort. Nicht Mann einer Frau, sondern Mann einer Frau. Das betont also die Monogamie, die Ein-Ehe. Jetzt kommt, stellt sich die Frage, ist es zwingend so, dass ein Aufseher verheiratet sein muss? Nun, es wird hier auf jeden Fall betont, wenn er gewissermaßen nicht der eigenen Familie vorstehen kann, wie kann er dann...
einer Gemeinde vorstehen.
Ja. Also in dem Sinn legt es irgendwie schon nahe, dass für den Ältestendienst die Familie eine wichtige Sache wäre. Weil wie kann man in Ehe und in Erziehung beraten, wenn man das selber gar noch nie erlebt hat? Aber ich meine, wie?
Timotheus war ja auch nicht verheiratet.
Aber war er ein Ältester? Es gibt so viele andere Dienste von Verantwortung, wo man eben gar kein Ältester ist.
Aber der Paulus?
Wo nennt er sich Ältester? Er war Apostel?
Ja gut, aber ein Apostel ist er ja noch höher gestellt als ein Ältester.
Ja, ja.
Und er hatte ja auch keine... Ich meine, einer, der dem eigenen Haus nicht wohl vorstellt, ist sicher ungeeignet. Aber einer, der jetzt kein eigenes Haus in dem Sinn hat, ja, muss er nicht automatisch ungeeignet sein.
Für einen Ältestendienst, ja. Gut, aber dann eben doch auch mit gewissen Einschränkungen, oder? Also ich würde nicht sagen, dass die Stelle... ganz klar als Befehl sagt, es gehe nicht, aber es geht jedenfalls nicht, wenn das mit der Familie nicht funktioniert.
Vielleicht sollten wir die Betonung auf älteste Mehrzahl legen.
Ja, das kommt noch dazu. Es gibt ja nie den Ältesten einer Gemeinde. Ja.
Denn es ist nicht die Rede von einem Ältesten. Ja, wenn wir jetzt diskutieren, muss er zwangsläufig verheiratet sein, sondern die Ältesten gesamt. Da sollten auf jeden Fall Leute sein, die das wahrnehmen können. Ja, also auch Familie.
Dass das eben abgedeckt ist. Ja. Also wie gesagt, man kann sicher nicht sagen, es ist ein Befehl, aber es legt doch diesen Aspekt eben als wichtig nahe. Und wenn jemand verheiratet ist, eine Familie hat, dann sind diese Voraussetzungen jedenfalls gefordert. Aber worauf ich hinaus wollte, war einfach, um zu zeigen, wie biblisch der Bischofsdienst ganz klar die Ehe und Familie als Selbstverständlichkeit betont. Und das ist eine derartige Perversion, was man daraus gemacht hat im Lauf der Kirchengeschichte, indem man das Zölibat eingeführt hat, was ja nach 1. Timotheus 4 eine Lehre von Dämonen ist. Können wir das noch schnell?
Ja. Bibelstelle nochmal.
Jetzt das vom Bischof. Also das war 1. Timotheus 3, Vers 1 und folgende.
Dankeschön.
Und eben Aufseher ist das gleiche wie Bischof. Griechisch Episkopos steht da. Und daraus ist unser deutsches Wort Bischof entstanden. Episkopos. Das, die Endung os machen wir weg. Dann gibt es noch Episkop. Dann machen wir das, die Vorsilbe e weg. Dann gibt es noch Biskop. Und dann verstehen wir, dass wir noch bald mal bei Bischof sind. Ja. Das P wird aufgeweicht. Und SK wird zum SCH.
Es gibt auch ein Wort, Episkopat, was immer das heißt.
Aber ja, das ist das Bischofsamt. Das Episkopat. Also 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3, wer liest?
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Durch die Heuchelei von Lügenreden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen.
Jawohl. Es ist gut übersetzt in Ihrer Übersetzung, in späteren Zeiten. Wer in seiner Bibel hat, in den letzten Zeiten ist falsch.
Wo war das nochmal?
1. Timotheus 4, 1. Der Ausdruck letzte Zeiten kommt vor in 2. Timotheus 3, Vers 1 zum Beispiel. Das ist ein anderer Ausdruck im Griechischen. Hier muss es heißen, in nachfolgenden, späteren Zeiten. Und das ist effektiv von Paulus aus gesehen, ist das gekommen im 2., 3. Jahrhundert. Diese dämonische Lehre, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Also Zölibat und Askese. Beides eine dämonische Lehre. Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Und das steht im gleichen Brief. 1. Timotheus 3 über den Bischof und seine Familie. Und dann hier. Ja, also wir sind da ausgegangen wegen der Priester und ihren Frauen. Ja, die Eheregelung. Vers 23 noch. Was ist Ihre Aufgabe nach Vers 23?
Sie sollen das Volk unterweisen, dass sie unterscheiden können.
Jawohl, also Lehrdienst, ein Lehrdienst.
Ja, und zwar zwischen heilig und nicht heilig.
Jawohl.
Und zwischen rein und nicht rein.
Jawohl. Eine ganz wichtige Aufgabe auch heute, wo alle moralischen Prinzipien aufgeweicht werden, auch in den Gemeinden. Zu unterscheiden zwischen heilig und unheilig. Dann weiter Vers 24.
Sie sollen Gericht halten über einen Rechtsstreit.
Jawohl, also sie sollten auch Richterfunktionen übernehmen.
Für mich entsteht jetzt natürlich die Frage Richterfunktionen über Fragestellungen, die sich aus dem Vortext ergeben, nämlich über, ob es heilig oder eine nicht heilige Sache ist oder eine reine oder nicht reine oder auch über zivil und Strafrecht.
Ja, wie in 5. Mose 17, da werden die Priester auch eingesetzt zu zivilrechtlichen und auch wenn es um Verbrechen geht, müssen sie Richterfunktionen übernehmen. Neutestamentlich hat die Gemeinde auch diese Aufgabe nach 1. Korinther 6. Lesen wir da ein paar Verse. Wer liest ab Vers 1?
Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches?
Ja, und so weiter. Und in den Korinthen gab es also solche, die gemeindeintern Zwistigkeiten hatten und die gingen vor das weltliche Gericht. Und da sagt Paulus, das geht nicht. solche Dinge müssen in der Gemeinde geregelt werden. Also in dem Sinn hat die Gemeinde auch zivilrechtliche Funktion. Es geht jetzt nicht um den Fall, wo man zum Beispiel irgendein Problem hat mit ungläubigen Menschen. Es ist nicht, dass hier gesagt wird, da könnte man nicht vor Gericht gehen, aber zwischen Brüdern, Geschwistern, die sich eben unter die Rechtsprechung der Gemeinde stellen. Da muss die Gemeinde eben Recht sprechen. Ist in dem Sinn auch eine priesterliche Funktion heute, die eine Parallele findet mit dem zadokitischen Priesterdienst. Dann, bevor wir in die Pause gehen, machen wir das noch kurz fertig. Wir kommen Anweisungen über Kontakt mit Toten, Vers 25. Das wird also auch so sein wie damals unter dem alten Bund, 4. Mose 19. Berührung mit einem Toten machte jemand 7 Tage unrein. Und da haben wir das auch, Vers 26. Und nach seiner Reinigung soll man ihm 7 Tage zählen. Und dann muss er noch ein Sündopfer bringen. Was bedeutet eigentlich diese rituelle Verunreinigung mit dem Tod?
Kann es in erster Linie nicht auch mal eine Erfahrung sein, dass tote Menschen, insbesondere wenn sie verwundet sind, Gifte produzieren, die einfach aus Verwesung entstehen, dass das nicht übertragen wird?
Gut, also diese ganze Regelung hat ganz bestimmt eben eine medizinische, hygienische Bedeutung. Lange bevor man in Europa das mal dann schließlich akzeptiert hat, dass man die Hände waschen muss nach dem Sezieren und vor dem Entbinden, hat man das im Gesetz Mose schon längst gehabt. Aber überhaupt die ganze Frage der rituellen Verunreinigung im Alten Testament, die ist ja so komplex, so vielfältig, aber man kann sie zusammenziehen. Die Verunreinigung steht immer in Verbindung mit dem Anfang und dem Ende des Lebens. Also zum Beispiel Ausfluss aus den Geschlechtsorganen verunreinigt, 3. Mose 15. Berührung mit dem Tod verunreinigt. Also das, was eigentlich von der Quelle des Lebens spricht, verunreinigt, und das Ende des Lebens auch. Und da haben wir eben bildlich dargestellt die Grundwahrheiten des Evangeliums. Der Mensch wird als Sünder geboren. Er hat bereits eine sündige böse Natur, das wenn er also aus dem Mutterleib kommt. Und zweitens, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das sind zwei Grundwahrheiten, die der Mensch unterschreiben muss, bevor er das Heil in Christus ergreifen kann. Ich bin ein Sünder und ich habe den Tod verdient. Und darum musste Israel das auch schon im Alten Testament tagtäglich erleben, immer wieder diese Frage: die Quelle des Lebens verunreinigt, der Tod verunreinigt. Und was gibt die Reinigung? Das Opfer. Und also das wird auch hier wieder Bedeutung haben, in Verbindung mit dem kommenden Tempel. Und schließlich sagt Gott, dass sie kein spezielles Erbteil haben sollen, die Zadokiden, aber Gott ist ihr Erbteil. Und all das, was eigentlich anfällt mit Opfern, was davon gegessen werden darf, das soll gewissermaßen ein Lohn sein für ihre Arbeit. Das entspricht dem, was für die Priester allgemein war im Alten Testament, aber jetzt einfach für die Zadokiten. Jetzt machen wir 20 Minuten Pause. Jetzt haben wir die Regelung gesehen im Blick auf den Tempel und verschiedene Regelungen bezüglich der zadokitischen Priester. Jetzt kommt eine Regelung im Blick auf die künftige Stadt Jerusalem. Das soll eine Stadt werden von 25.000 Ruten auf 25.000 Ruten. Wir haben ja mal gesehen, was ist eine Rute, dieses Maß?
6 Ellen.
Ja, 6 Ellen. Das wurde ja erklärt in Kapitel 40. Vers 5, kann das nochmals jemand lesen, wo dieses Tempelmaß erklärt. Liest jemand 40,5?
Und ziehe eine Mauer umgab von außen den Tempelbezirk ringsherum. Und in der Hand des Mannes war ein Messjote von 6 Ellen. die Elle als eine ungewöhnliche Elle und eine Handbreite gerechnet. Und er maß die Breite des Baus, eine Rute und die Höhe, eine Rute.
Ja, also hier wird erklärt, die Rute misst 6 Ellen. Und zwar sind die Ellen hier gerechnet als gewöhnliche Elle oder kleine Elle plus eine Handbreite. Das ist die Königselle. Die besteht aus 7 Handbreiten. Das bedeutet, eine Handbreite ist 7,5 cm. Die Königselle hat also 52,5 cm. Dieses Maß hat man übrigens rekonstruieren können anhand verschiedener Gräber in Jerusalem, die offensichtlich genau nach diesem Ellenmaß gerechnet worden sind. Auch bei der Entdeckung des 500 Ellenquadrates auf dem Tempelplatz in den vergangenen Jahren hat man exakt für die Königselle dieses Maß 52,5 cm ermitteln können.
Sie hörten soeben das Programm Bibelseminar für alle mit Dr. Roger Liebe. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung. Schalten Sie morgen wieder ein.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.